Ja, es ist schon eine besondere Zeit, die Zeit, in der wir jetzt leben, direkt vor Ostern, vor der Auferstehung des Herrn, die wir feiern miteinander. Und bevor das war, wurde es ja richtig dunkel, ne? Also Karfreitag war nicht so ganz lustig. Und als Jesus dort am Kreuz hing, mit einem Mal wurde es ganz dunkel. Und in unserer Zeit wird es auch ziemlich dunkel. Selbst Politiker sagen, also solch eine schwierige Zeit, die Welt, Gabriel hat glaube ich gesagt, die Welt steht am Abgrund. Weiß nicht, ob er das jetzt so bewusst gesagt hat oder nur ein bisschen Stimmung machen wollte. Aber der Weltfriede steht auf dem Spiel. Und wenn wir sehen, wie die Welt sich entwickelt, die Kriege hin und her, so diese ganzen Unruhen, chaotischen Zustände nehmen zu, Naturkatastrophen nehmen zu, muss schon sagen, dass wir wirklich dem Ende entgegengehen. Aber gerade wenn es so finster wird, gerade wenn alles so schlimm ist, ist es in Wahrheit der Anbruch eines ganz neuen Tages und einer neuen Herrlichkeit. Als Jesus damals auf einem Esel nach Jerusalem einritt und die Leute Hosianna schrien und Palmenzweige abbrachen und dann Jesus zu Füßen warfen und so weiter, da kam Jesus in seiner Niedrigkeit. Denn ein König zieht nicht auf einem Esel ein, ne? Ja. Schön Ross ein, ne? So. Das wird der Herr auch nochmal tun. Also, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, dann reitet er nicht auf einem Esel, sondern dann geht's richtig ab. Und nachdem Jesus eingezogen war in Jerusalem, ist er in den Tempel gegangen und hat den Tempel gereinigt. Hat die ganzen Wechsler rausgeschmissen, die Tische umgeschmissen, das Geld flog dann nur so durch die Gegend. Und Jesus sagt, ey, was macht ihr aus meinem Haus? Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wenn Jesus wiederkommt, in Herrlichkeit, ist damit auch Gericht verbunden. Und dann geht das Gericht hier auf der Erde los. Und ich denke, wir sind nicht mehr dabei. Jedenfalls nicht mehr auf Erden. Dass der Herr uns dann vorher in seine Herrlichkeit entrückt hat. Wir dann schon mit ihm in seiner Herrlichkeit sein dürfen, die Hochzeit des Lammes schon feiern können und vieles mehr. Sind sehr dankbar, dass wir Erwählte unseres Gottes sind und das nicht, weil wir so tolle Leute sind, sondern weil Gott uns erwählt hat. Ich weiß auch nicht, warum er mich erwählt hat. Das ist so. Ich hätte mich nicht erwählt. Und meine Eltern hatten auch nicht gedacht, dass ich es bin. Ne? Und als ich dann sagte, ich will Pastor werden, ich habe eine Berufung, da kriegte ich erstmal richtig Feuer von vorn. Ne? Und es hat sich doch bewährt. Jedenfalls bin ich seit über 50 Jahren dabei. Und ich muss sagen, ich bin sowas von dankbar. Auch weil die Berufung und all das, was damit zusammenhängt, dem Herrn dienen zu dürfen, das ist nur ausschließlich nur Gnade. Und je mehr wir das so erfahren, desto mehr merken wir auch, dass wir von uns aus überhaupt nichts können und nichts wollen. Ich will auch nichts. Ich will Jesus verherrlichen. Ich will auch heute Morgen hier Jesus verherrlichen. Ich möchte das Wort Gottes verkündigen, dass es in die Herzen fällt und dass es Ewigkeitsfrucht bringt, dass dieser heutige Morgen in der Ewigkeit irgendwie wiedergefunden wird. Das ist entscheidend. Und der Herr sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Lukas 22, Vers 15. Ja, ihr Lieben, dieses Passa hat Jesus ja eigentlich eine Woche vorher, Entschuldigung, nicht eine Woche, eine Zeit vorher, einen Tag, einen guten Tag vorher feiern müssen, weil beim wirklichen Passa, da war Jesus schon am Kreuz. Und vor dem Passafest, aber da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er geliebt hatte die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und er sagt, mich hat so herzlich verlangt, noch einmal mit euch Gemeinschaft zu haben, ehe ich leide. Seine Jünger haben das auch zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht begriffen, was wirklich anstand. Ja? Sartre hat das Stück Tote ohne Begräbnis geschrieben und darin führen zum Tode Verurteilte vor ihrer Hinrichtung noch Gespräche und einer machte die Bemerkung, ich wäre so gerne für jemand nicht überflüssig gewesen. Ich wäre so gerne irgendwie wichtig gewesen. Ich hätte irgendwie so gerne etwas vollbracht, was Sinn macht, was Ewigkeitsbestand hat. Ja, und das ist uns gegeben. Und zwar aus lauter Gnade. Wir werden die Werke, die wir hier tun, die werden wir in der Ewigkeit wiederfinden. Und es sind nicht mal unsere Werke, sondern es sind die Werke des Herrn, die er uns überträgt. Aber ohne uns würde er sie nicht gemacht haben. Wir sind sein Leib, wir sind seine ausführenden Organe. Preis dem Herrn. Und so wie man einen Ertrinkenden erst retten kann, wenn er keine Anstrengungen mehr macht, sich selbst zu retten, so sind wir gerettet worden in einer Situation, wo wir allen Widerstand aufgegeben haben. Ich war so stark in mir. Ich wollte es den Leuten zeigen. Und das mit der Kirche da, das war mir sowieso ein rotes Tuch, dieses fromme Getue da immer. Da hat der Herr mich erstmal klein gehaut. Und ich bin so dankbar. Angeblich ist das Ergebnis der Schlacht von Waterloo über ein optisches Signalsystem nach England übermittelt worden. Und die Beobachter in England sahen das Signal und entzifferten Wellington besiegt. England besiegt. Da sank ihnen das Herz bis in die Hosen. Aber dann wurde noch ein Zeichen hinzugefügt. Wellington besiegt den Feind. Ne? Der Satz war noch nicht zu Ende. Karfreitag war noch nicht zu Ende. Ostermontag oder Ostersonntag, Entschuldigung, war der größte Sieg der Weltgeschichte. Ich kann mir vorstellen, was in der Finsternis sich abgespielt hat, wie der Teufel, wie der mit einem Mal in Karree gesprungen ist, als Jesus vom Tode auferstanden ist. Das muss gewaltig gewesen sein. Ja, die scheinbare Niederlage wandelte sich für England in einen Sieg und die Männer jubelten. Genau dieselbe Bedeutung hatte die Auferstehung für Jesus. Das Kreuz, die erste Hälfte der Botschaft, sah wie eine völlige Niederlage aus. Aber die Auferstehung, die zweite Hälfte der Botschaft, wandelte die Niederlage in diesen herrlichen und flammenden Sieg. Johannes 17, jetzt aber komme ich zu dir. Das ist ja das letzte Gebet, das uns in seiner Gänze so überlassen ist, übertragen wurde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, auf dass sie meine Freude völlig in sich haben. Freude völlig in sich haben. Danke, lieber Herr, das ist auch wirklich eingetreten. Ich muss sagen, dass die Freude Jesu in mir so wunderbar wirksam ist. Ja, es ist nicht immer gleich, okay, wir sind seelischen, Unwegsamkeiten ausgesetzt. Aber letztlich siegt die Freude am Herrn. Und das ist genau das, was der Herr hier sagt oder was der Herr hier erbetet. Freude völlig in sich haben. Meine Geschwister, wir haben nur Grund, uns zu freuen. Ja, denn unsere Zukunft liegt in einem ganz, ganz hellen und wunderbaren Licht. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Ich bitte nicht, sagt der Herr, dass du ihnen die Leiden einfach so erlässt, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich war neulich in einer Gemeinde, du warst dabei, da war eine Schwester, die war in große Schwierigkeiten gekommen, der Vater war gestorben, der hatte ein Testament gemacht, es ging um große Summen und alles Mögliche. Und dieses Testament wurde nicht aufgefunden. Und dann gab es da große Schwierigkeiten und hin und her. Und dann habe ich gesehen, wie diese Schwester dann so sagte, Herr, warum greifst du nicht ein und bist du nicht da und schaffst eine Lösung und das ist alles so schwierig. Und da konnte ich ihr sagen, aus der Tiefe meines Herzens, ey, Schwester, preise den Herrn dafür, dass du in solchen Schwierigkeiten bist. Wir können den Herrn preisen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Aber das macht uns nur stark. Ja? Wie sollen wir stark werden, wenn wir keine Anfechtung kriegen? Wenn wir nicht die Möglichkeit kriegen, zu überwinden. Und diese Überwinderkraft schenkt uns ja der Herr, wenn wir sie ihm zutrauen und wenn wir ihn preisen. Indem wir den Herrn preisen angesichts all dieser schlimmen Dinge, in dem Moment fließt uns die Kraft in übernatürlicher Weise zu überwinden. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Das ist nicht die Lösung, sondern dass du sie bewahrst. Sie sind nicht fern der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dieses Wort, das die Wahrheit ist, wird ja auch angegriffen. Das wissen wir, dass heute gerade die Bibel das meist angegriffenste Buch ist, was es in der ganzen Weltgeschichte gibt. Ja. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so seid auch ihr alle und ich auch in die Welt hineingesandt. So wie der Herr, so auch wir. Und ich heilige mich selbst für sie, auf dass sie auch Geheiligte seien durch die Wahrheit. Wir müssen nicht erst heilig gesprochen werden durch irgendeinen Puppen da oder Papst, sondern wir sind, so ein Quatsch, ne? Wie kann man so blöd sein, ne? Wir sind Heilige. Halleluja, muss ich nicht erst heilig gesprochen werden. Jesus hat mich heilig gemacht. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich denke mal, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir als Volk Gottes eine Einheit bilden, auch wenn wir unterschiedliche Gemeinden haben und auch unterschiedliche Berufungen haben, aber das wiederum kann zu einer wunderbaren Einheit zusammengefügt werden. Und da wird ein großes, ganzes und herrliches draus und die Gemeinde Jesu weltweit, das ist ein ganz, ganz wunderbares Geheimnis und ein wunderbarer Schatz, den der Herr hier auf der Erde geschaffen hat. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eben diese Einheit leben können. Und ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien. Und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie so geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Herrlich. Weil dieses Gebet, Johannes 17, ist das kostbarste Gebet, was meine ich, je gebetet wurde. Ja, also auch in Bezug auf uns, in Bezug auf unsere Berufung, in Bezug auf dieses herrliche Glück der Erlösung, das wir nun haben dürfen. Ja, in den letzten 24 Stunden des Lebens Jesu vor seinem Tod am Kreuz konzentrierte sich der Herr auf den Auftrag, den er hatte zur Rettung der Menschen. Und das mündete dann in den damaligen Karfreitag ein, in eine nicht zu beschreibende übermenschliche, wirklich übermenschliche Leidensphase, die dann mit den Worten Jesu am Kreuz ihre Vollendung erfuhr. Es ist vollbracht. Also wenn Jesus so gerungen hat mit dem Tode ja förmlich, ja, im Garten Gethsemane, dass sein Schweiß wie Blutstropfen herabfielen. Manche deuten das so, dass tatsächlich das Blut heraustrat aus den Adern. Und es ist wissenschaftlich erforscht worden, dass es eine extrem seelische Anspannung gibt, die das bewirkt. Es ist phänomenal, was unser Herr mit unserer Rettung auf sich genommen hat. Doch die Rettung bezieht sich nicht nur auf unsere ewige Seligkeit in himmlischen Sphären. Ohne Frage ist das natürlich die mächtigste Auswirkung seines Opfers. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir dadurch prädestiniert sind, von Äon zu Äon in wirklich unendlichen Zeiträumen. Die Bibel spricht von Ajalon, das ist die Ewigkeit in absoluter Vollkommenheit und Schönheit unser himmlisches Erbe einnehmen können. Wow. Ich glaube, dass wir das zu wenig bedenken, weil all die Dinge dieser Welt uns so beschäftigen und uns auch so beeinflussen, dass diese herrliche Vision, da müssen wir uns immer wieder durchkämpfen. Ja? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz je gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieb haben. Müssen wir uns mal vorstellen. Man hat so den Eindruck, dass Paulus hier um Worte ringt, das steht im 1. Korinther 2, und gar keine Worte findet, um das auszudrücken, was Gott uns bereitet hat. Das ist gewaltig. Doch haben die Leiden Jesu mit seinem kostbaren, für uns vergossenen Blut darüber hinaus auch hier auf Erden für uns eine unschätzbar große Bedeutung mit diesen gewaltigen Auswirkungen. Jesus hinterlässt uns ein Vermächtnis, das sich auf unser gesamtes Leben bezieht, und zwar bei Leibesleben. Hier, jetzt, wo wir hier unten auf Erden sind. Wir schauen in die Herrlichkeit und freuen uns, dass wir einmal in der Ewigkeit sein werden, aber es geht schon hier los. Hier ist es schon herrlich. Jeder einzelne Tag ist ein Siegestag, ein Herrlichkeitstag. Wir sind mehr als Überwinder. Das ist ein Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich darin sein und ihm die Ehre geben. Meistens passiert das nicht. Und man, muss ich jetzt wieder zur Arbeit oder weiß, was jetzt wieder kommt, bla bla bla. Nein, wir sind Gottes Kinder. Und das macht den Unterschied, meine Freunde und Geschwister. Der Vater wird von Jesus sozusagen als Zeuge dessen angerufen, was er uns mit seinem Opfertod vererbt. Jesus spricht uns damit in Vollmacht Folgendes zu. Erstens, vollkommene Freude. Vollkommene Freude, dass sie meine Freude völlig in sich haben. Vers 13. Johannes 17, Vers 13. Wieso anders ist die Freude Jesu als die, welche die Welt zu bieten hat? Ein bisschen Spaß, ein bisschen Party machen. Ja. Die Freuden dieser Welt sind von kurzer Dauer. Und viele von ihnen ziehen eine umso längere Bahn von Verlust, Zerstörung und Herzeleid hinter sich her. Meistens kommt nach einer richtigen schönen Party, wo die Leute herumtanzen und sind überaus fröhlich und bla bla bla, am nächsten Morgen so einen dicken Kopf. Oder? Seine Freude in Vollendung in sich haben, ist etwas Besonderes. Vorher konnten sie sich an Jesus freuen und an dem, was er sie lehrte und was er tat. Jetzt würde diese Freude durch den Heiligen Geist, mit dem sie gefüllt würden, in Vollendung in ihnen sein. Das war vorher bei den Jüngern nicht der Fall. Vieles haben die überhaupt nicht begriffen. Aber Jesus sagt, dermal eins werdet ihr das begreifen. Und das haben wir jetzt in uns. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu senden. Und ich möchte so gerne, dass es schon brennt. Jetzt brennt das Feuer. Es brennt in uns, es brennt in dir und in mir. Halleluja. Brennt es wirklich? Ja. Bei manchen ist es schon ziemlich runtergebrannt. Ne? Aber der Herr sagt, du brauchst keine Angst haben. Selbst wenn es nur noch ein glimmender Docht ist, den wird er nicht einfach austreten, sondern mit dem Wind seines Geistes hineinblasen, dann geht mit einmal die Flamme wieder auf. Ich möchte so gerne, dass wir alle brennen. Ja? Zur Ehre unseres Heilandes. Dass wir richtig dieses Feuer Gottes in uns haben. Das macht uns auch kühn und macht uns mutig. Ja? Da brauchen wir keine Angst haben vor irgendwelchen Honoritäten dieser Welt. Meine Zeit. Natürlich wollen wir die Menschen schätzen, natürlich wollen wir Ehre, Ehre gebühren, alles richtig, Respekt haben, auch vor denen, denen Respekt zukommen soll. Aber wir brauchen keine Angst haben. Wir sind eigentlich die Creme de la Creme. Wir sind die, die einmal auf Thron Gottes sitzen werden. Und es ist gut, dass wir hier unten auf Erden runtergehalten werden. Dass wir hier unten auf Erden möglicherweise sogar verfolgt werden. Gemobbt werden. Verspottet werden. Ja und? Kann uns das etwas anhaben? Eigentlich nicht, meine Geschwister. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch diese neue Version des Sieges, des wirklich vollkommenen Freudenlebens, das möchte ich, dass es wieder aufflammt in unseren Herzen. Egal wie schlimm die Umstände sind, wenn wir voll Geistes sind, dann sprudelt diese himmlische Freude in uns nur so heraus. Jesus sagt das, wenn wir an ihn glauben, wie die Schrift sagt, dann sprudelt es nur so von unserem Leibe, Ströme lebendigen Wassers. Ja, diese Freude ist wirklich unabhängig von irdischen Gegebenheiten. Doch sie braucht unsere Aktivierung durch den Glauben. Diese Freude können wir auch ersticken. In dem Moment, wo wir uns den Sorgen dieser Welt zuwenden, verschwindet die Freude. Weil Gott sich nicht vermischt mit Irdischem, sondern er möchte, dass wir rein bleiben, dass wir das alte Wesen ablegen, dass wir die alten Kategorien, Denkkategorien, auch die seelischen Gefühlskategorien, dass wir sie ablegen. In Jesu Namen. Und er will uns den Sieg darüber geben. Ja, diese ganzen Seelen, Tröstungen und ja und ja und ja, ich verstehe dich und ja und ja, okay, wir müssen mit den Menschen mitfühlen. Aber das zu verkündigen, dass das nun mal so ist, schicksalhaft, das stimmt nicht. Schicksalhaft ist gar nichts, weil Jesus der Herr ist. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und ich muss es euch nochmal sagen, in Deutschen muss der Paulus das immer wieder sagen. Freut euch! Die sind so schwer vom Begriff, weißt du. Die Norddeutschen, ja. Die besonders, ja. Halleluja. Ja, wenn der Herr, er hat überhaupt nichts davon, dass wir mit Jesus seelisches Mitleid hegen. So, was ja auch manchmal so mit Karfreitag geschieht. Ach, Jesus ist gestorben. Und manche gehen so gar und sagen, oh Gott ist so grausam, dass er seinen Sohn am Kreuz sterben lässt. Die Leute, die haben null Ahnung. Die wissen nicht, dass Jesus, ich bin mal überzeugt, dass im Himmel der Herr da eine große, wie soll ich mal sagen, Diskussion hatte mit Jesus und die Engel waren dabei und Jesus sagte, klar, ich mach das. Ja. Jesus hätte das verhindern können. Er hätte sagen können, nee, Vater, ich mach das nicht. Hätte er können. Gott zwingt niemanden. Aber er war so treu und hat alles auf sich genommen. Alles. Und diese Gedanken, die Jesus im Himmel hatte, als er hier auf die Erde dann kam und sich nachher dann das so darstellte in seiner ganzen Wesenhaftigkeit als Erlöser, da hat sich Jesus nie geändert. Nie. Preis dem Herrn. Nee, wir können nur dankbar sein. Jesus sagte mit anderen Worten zu den Menschen, die am Rand der Via Dolorosa da standen und weinten, die haben da ja, dass Jesus jetzt gekreuzigt würde, da sagt er, weint nicht über mich. Weint lieber über euch selber. Ihr gar nicht begreift, was hier vor sich geht. Und kurze Zeit später war es ja so, ne? Als die Römer dann, der spätere Kaiser Titus, der vorher der Hauptmann, der Feldherr war, als der dann Jerusalem einnahm und überall auf den Bergen Jerusalems herum Kreuze aufgestellt wurden. Und die Historie sagt uns, dass es nicht genug Holz gab, um Kreuze zu fertigen, um die Juden daran zu nageln. Was war das furchtbar? Weint nicht über mich. Zweitens ist das die Bewahrung vor dem Bösen. dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wir können Jesus sozusagen in uns aufnehmen, verstoffwechseln förmlich, sodass ein Stück von Jesus direkt in uns ist und durch uns wirkt. Ist das nicht herrlich? Können wir zwar nicht begreifen mit unserem Verstand, weil das über die reine Ratio hinausgeht. Ich muss es auch nicht begreifen. Ich kann es glauben. Und das macht mich stark. Halleluja. Wenn Jesus in uns ist und wir in ihm, dann sind wir völlig vor dem Bösen geschützt. Der Teufel weiß das. Deshalb versucht er uns immer rauszulocken. Weil in dem Moment, wenn wir aus Jesus rausgehen, dann hat er Zugriff auf uns. Das wollen wir ihm nicht zubilligen. Die Bewahrung ist wie die Reinigung von unseren Sünden das Ergebnis dieses wunderbaren Opfers Jesu am Kreuz. Doch unser Heil mit allem, was dazugehört, wirkt nicht einfach automatisch. Es wirkt nicht unabhängig von uns. Wir bleiben in der Verantwortung, meine Geschwister. Und das ist eigentlich der Schwachpunkt. Der Schwachpunkt liegt nicht bei unserem Herrn. Der Schwachpunkt liegt bei uns. Und deswegen brauchen wir auch die Unterstützung. Wir brauchen die geschwisterliche Begleitung. Wir brauchen die Predigt. Wir brauchen Gemeinde. Ja. Und doch unser Heil mit allem, was dazu gehört, wirkt nicht, wie gesagt, so, dass es auf der Kippe steht. Sondern wenn wir dem Herrn ergeben sind, wenn wir treu sind, dann werden wir mehr als Überwinder sein. Und wir sind eigentlich im Glauben so geborgen, das ist das Sicherste, was wir uns überhaupt vorstellen können. Das ist die größte Versicherung, die wir haben. Ja. Wir können das. Wir sind dazu geschaffen. Unser Herz, unsere Seele, all das ist danach ausgerichtet, dass wir das können. Sag nicht, ich kann nicht. Sag nicht, ich bin zu schwach. In diesem Sinne sind wir stark. In dem irdischen Sinn sind wir schwach. Aber in dem Überwindersinn sind wir stark. Halleluja. Da gibt es den Helm des Heils. Da gibt es den Gürtel der Wahrheit. Den Brustpanzer. Die Stiefel bieten uns dabei den Grundschutz, ja. Und wenn wir dann noch den Schild des Glaubens aktiv betätigen, dann sind wir völlig vor den Angriffen des Teufels bewahrt. Und wenn wir dann das Schwert des Geistes nehmen, dann können wir draufhauen und dann können wir Reich Gottes bauen. Halleluja. Der Herr aber ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Wir werden vollkommen vor dem Bösen bewahrt. Die Freude wird vollkommen in uns. Wir werden von dem Bösen bewahrt. Das dritte ist Heiligung durch die Wahrheit. Dass sie geheiligt sind in der Wahrheit. Auch hier ist es wieder so, dass uns die Heiligung durch Jesus zuteil geworden ist. Jesus ist unser Teil. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist alles unser. Es gehört uns. Das ist unser Kapital. Und das können wir nicht ermessen in seinem Wert. Und darum können wir uns freuen. Und darum können wir vor dem Bösen bewahrt sein. Und darum können wir geheiligt sein. Es fällt auf, dass Jesus die Heiligung seiner Jünger vom Vater erbeten hat. Allerdings durch die Wahrheit, die er selber in Person ist. Also wir sehen, wie der Vater und der Sohn miteinander verquickt sind. Und jetzt bezieht Jesus uns mit ein, dass wir mit verquickt sind mit dem Vater und dem Sohn und wir gehören dazu. Das ist ein Geheimnis obendrein. Ich bin so begeistert. Und für sie heilige ich mich selbst, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Hier wirken Vater, Sohn und Sohn in wunderbarer Weise, in wunderbarer Harmonie für uns zusammen. Denn wir, keiner von uns, kann sich selber heiligen. Wir sind alle böse von Haus aus. Machen wir uns nichts vor. Aber wenn wir geheiligt sind, dann sind wir wie Jesus in dieser Welt. Halleluja. Und das ist keine Übertreibung, ist auch keine Anmaßung, sondern das ist die Wahrheit. Und die verkündigen wir mit Vollmacht. Jesus tut es, indem er in absolutem Gehorsam diesen Leidensweg geht. Und so ist es uns auch anbefohlen. Und wenn wir diesen Leidensweg zu gehen haben, dann sollen wir ihn gehen. Ja? In Syrien, was haben die Christen in Syrien auszustehen? Ne? Da sind da die Moslems, die sind da, also diese Islamisten, die sind da von Haus zu Haus gegangen und gesagt, bist du Christ? In dem Moment, wo er gesagt hat, er ist Christ, pff, Kopf kürzer. Ja? So. Aber jetzt haben sie die Christen rausgeführt. Wir haben sehr intensiv dafür gebetet und der hat da Gnade geschenkt. Aber in unserer Zeit wird die Christenverfolgung immer schlimmer. Ne? Es sind über 250 Millionen, müssen wir überlegen. Ja, das ist das Dreifache der Bevölkerung Deutschlands steht in echter Verfolgung. Zum Teil mit Marter und Qual und allem Möglichen. An der ersten Stelle Korea, Nordkorea ist Nummer eins, der Jemen, Sudan, in Afrika einige Länder, Pakistan und wie sie alle heißen, Iran und Irak. Fürchterlich, überall Verfolgung. Saudi-Arabien natürlich. Aber der Herr gibt uns den Sieg. Preis dem Herrn. Auch unseren Geschwistern, die unter diesen Leiden, in dieser Leidenszeit sind. Und ich bin überzeugt, dass der Herr Gnade hat, sie zu bewahren. Und wir sind aufgefordert, meine Geschwister, die wir hier in Frieden und Wohlstand leben, wir sind aufgefordert, für unsere Geschwister sehr intensiv einzutreten im Gebet. Damit machen wir uns mit ihnen eins. Und nehmen wir Anteil auch an ihrem Leiden. Und dann dieses absolute Einssein. Fällt auf, wie Jesus das betont, dass ihr alle eins seid. Dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und das hat nichts mit dieser Einheitsgeschichte da zu tun, die jetzt auch in den Kirchen so zu, ne, dass man sogar die Islamleute da mit reinnimmt und sagt, wir sind doch alle eins. Und dann wird zusammen gebetet und zusammen Einheit proklamiert. Diese Einheit ist der größte, das ist der Teufel, die teuflische Einheit. Hat mit der göttlichen Einheit, diesem Einssein, was Jesus hier meint, überhaupt null zu tun. Wir können nur eins sein in Christo. Aber alle, die Jesus in ihren Herzen aufgenommen haben, die haben diese wunderbare Kraft der Einheit in sich. Und wer Jesus nicht hat, der kann gar nicht, mit dem kann ich gar nicht eins sein. Ja? Ich kann nett zu ihm sein und ich kann nicht durch ihm. Wir sollen ja die Leute lieb haben, ne? Das ist ohne Frage. Aber eins sein geht nicht. Jesus legt hier einen äußerst hohen Maßstab an und wir sind versucht, das nicht ernst genug zu nehmen. Wir meinen, diese Einheit, die zwischen dem Vater und dem Sohn Gottes besteht, die können wir unmöglich erreichen, weil wir ja so unterschiedlich sind. Doch wir müssen bedenken, dass es sich nicht um eine von Menschen hergestellte Einheit handelt. Und es entspricht der Weisheit unseres Gottes, dass er unsere Vielfältigkeit und unsere Unterschiedlichkeit benutzt, dass wir zusammen eins sind und dann miteinander die ganze Fülle und die ganze Pluralität unseres Herrn bilden. Das ist ein Geheimnis. Ja. Es ist die Einheit oder das Einssein Gottes, das Jesus wiederum durch sein Opfer in uns hineingepflanzt hat. Und unser Gott ist ja so vielfältig, er ist ja so unendlich groß. Und auch seine Gemeinde ist vielfältig. Und auch sie ist ziemlich groß. Preis dem Herrn. Es ist wie bei der Freude und der Bewahrung. Wir haben die Verantwortung, das uns Gegebene im Glauben zu aktivieren und diese Einheit zu fördern. Ich habe kein Recht, meine Geschwister in irgendeiner Form zu verurteilen. Ich habe ein Recht zu ermahnen, zu korrigieren. Das sollen wir sogar. In Liebe. In herzlicher Zuwendung. Aber niemals in Verachtung. Oder niemals in protzigem Dominieren. Oder was weiß ich. Da gibt es eben Unterschiede, feine Unterschiede zwischen dem, was der Teufel will, auf die Schiene, auf die er uns auf menschliche Ebene heben will, oder diese wirklich geistliche Ebene, auf die wir gehören. Es braucht unseren Glauben, dass dieses Einssein Gottes in uns ist. Dass diese Einheit ist schon da. Und dann können wir diesen Glauben einsetzen und die Einheit damit gegen alle Angriffe und gegen alle Widerwärtigkeiten auch durchsetzen. Und das ist äußerst spannend, denn wenn wir diesbezüglich gehorsam sind, wirkt dieses Einssein, es hat seine Auswirkungen, herrliche Auswirkungen. Und so war es für eine Zeit in der Gemeinde zu Jerusalem, die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Und was war das Ergebnis? Förmlich ganz Jerusalem wurde revolutioniert. Na, die brachten die Kranken von überall her. Der ganze Jerusalem war ein einziges Krankenlager. Und nur der Schatten des Petrus reichte aus, damit sie gesund wurden. Also man muss sich das mal vorstellen. Aber Voraussetzung war, sie waren alle eins. Und der Teufel haut da rein und will diese Einheit zerstören, hat dann Ananias und Sapphira gesandt, nicht wahr, die dann so ein bisschen da rumgemokelt haben und ein bisschen taten als ob und war gar nicht so. Und die fielen tot um. Ja, so ist es. Gott ist ein heiliger Gott. Und wenn wir diese Einheit und wenn wir diese Herrlichkeit, wenn wir die hier bewahren wollen, müssen wir auch davon ausgehen, dass Gottes Gericht kommt. Und je näher wir dem Herrn sind, desto schärfer ist das Gericht unseres Gottes. So ist es nun. Und ich möchte diese absolute Nähe meines Heilandes auch in der Gemeinde erleben und würde dafür akzeptieren, dass der Herr dann auch mit seinem Gericht wirkt, wenn sich da irgendwelche Dinge einschleichen, die diese Einheit kaputt machen wollen. Ja, was würde geschehen, wenn wir das mit ganzem Herzen umsetzen würden? Denn wir können es ja. Wir haben die Vollmacht dazu. Jeder Einzelne von uns. Die Frage ist, ob wir das glauben und dann auch tun wollen. Ist uns dieses Kardinalwort unseres Herrn so wichtig, wie es dem Herrn wichtig war? Er redet ja immer wieder von der Einheit. Ja, nicht nur einmal steht es in der Bibel, sondern immer wieder. Ist uns dieses Kardinalwort so wichtig? Die ersten Jünger, die haben das begriffen. Nach Pfingsten natürlich, vorher nicht. Da haben sie gestritten, wer der Erste ist und wer daneben Jesus sitzt, mal auf dem Thron und all so ein Quatsch, ne? Aber nachher war es etwas völlig anderes. Die Folge war eine übergroße Menge von Menschen und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen steht in Apostelgeschichte 5 geschrieben. Und diese Einheit, die man in der Welt nicht vorfindet, wird die Menschen überführen, sodass sie an Jesus glauben können. So hat es der Herr verheißen. Das heißt doch, dass uns unermessliche Frucht zugesprochen wird, wenn wir in Liebe zusammenstehen. Das hat seine Auswirkung nach draußen. Da sprudelt sozusagen dieser Wasserstrom des Segens nach draußen. Ich glaube, dass unsere Liebe zueinander auf zwei Ebenen wirkt. Die eine ist die unsichtbare Welt. Satan, der die Menschen im Unglauben gefangen hält, wird durch unsere Liebe überwunden. Blockaden, die er in der unsichtbaren Welt aufgerichtet hat, werden durchbrochen. Denn wir müssen bedenken, dass all das, was sich hier an Chaos zeigt, hat ja seinen Ursprung in der Finsterniswelt. Ja? Und die Menschen, die jetzt hier anfangen, grausame Sachen zu machen und so, die werden vom Teufel inspiriert. Eigentlich sind das ganz arme Typen. Ja? Doch wenn sie wahrnehmen, welche Gemeinschaft in Liebe unter den Christen vorherrscht, werden sie neugierig, werden hungrig nach der Liebe und letztlich dann überführt. Und ich sage euch eines, meine Geschwister, wenn hier Zeichen und Wunder Gottes in der Vollmacht Jesu geschehen, dann wird das wird sich hier rumsprechen in Lauenburg. Was meint ihr? Ja? Da wird Raum nicht ausreichend für die Leute, die kommen, um das mitzuerleben. So ein bisschen habe ich das ja miterlebt, als wir so ein bisschen Erweckungsluft schnuppern konnten. Und in Korea, das habe ich euch ja erzählt, da habe ich das in fantastischer Weise erlebt. Ganzen Straßen waren voll von Menschen, die nur in die nächsten Kirchen strömten. Und der Polizist auf der Kreuzung, der nahm seine Flöte aus dem Mund und schrie, Halleluja! Ja, das sollte mal hier in Hamburg passieren. Oder in Lauenburg. Was denn? Dann kommen die Leute leicht zum Glauben. Und Massen sogar von Menschen werden sich bekehren. Welch ein gewaltiges Vermächtnis hat uns der Herr mit diesem Gebet an den Vater hinterlassen. Und ich meine, ich habe da so ein Verlangen nach, weil ich genau weiß, wir kommen da noch zu kurz. Es ist noch nicht so weit. Es kommt auch die Zeit, man muss auch die Zeit abwarten. Es gibt auch bestimmte Zeiten, wo der Herr dann in besonderer Weise wirkt. Aber lasst uns das dem Herrn, lasst uns doch dem Herrn in den Ohren liegen. Lasst uns dem Herrn das klagen und sagen, Herr, wir wollen das haben. Der Herr entscheidet darüber, wann es passiert. Aber wir dürfen das wollen. Denn wir wollen das, was der Herr will. Und was der Herr uns zugesichert hat. Die Folge waren dann Zeichen und Wunder. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter den Folgen. Und sie waren alle einmütig beieinander in der Halle Salomos. Wisst ihr, wie viele da zusammen waren? 20.000 ungefähr. In der Halle, die Halle fast ungefähr 25.000 Leute. Und dann haben sie natürlich jeden Tag auch noch hin und her in den Häusern getroffen. Da war Gemeinschaft. Das war richtig heftig. Ja. Und dann steht geschrieben, dass man die Kranken, wie ich das vorhin schon sagte, auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen, brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte und alle wurden geheilt. Herr, gib es uns doch wieder. Lass doch wieder Apostelgeschichte 5 passieren. Ich wünsche es so sehr. Und ich glaube, wir alle wünschen das, nicht wahr? Fünftens, die Sendung, wie sie bei Jesus geschah, wird auch bei uns geschehen. So wie mich der Vater in die Welt gesandt hat, so habe auch ich sie in die Welt gesandt, sagt Jesus. Vers 18. Auch hier überrascht der Maßstab, den Jesus wählt. Es ist immer dieser Vergleich, so wie du mir, so mache ich es auch mit ihnen. So wie er vom Vater in die Welt gesandt wurde, so hat er uns gesandt. Das heißt doch, so wie unser Herr vom Vater die Werke zugeteilt bekam. Er sagt ja, der Sohn kann von uns aus sich nichts tun. Ich kann nur das tun, was ich sehe, den Vater tun. Genauso geht es uns. Ja. Natürlich hat Jesus alles in der ganzen Fülle gemacht. Das können wir nicht. Ne? Wir können nicht einen, der schon 4 Tage im Grab gelegen hat, mit einmal wieder zum Leben erwecken. Ja? Müssen wir auch nicht. Aber die ganze Fülle der Gemeinde Jesu insgesamt werden diese Wunder Jesu auch tun. Und es gibt Gegenden in dieser Welt, wo solche mächtigen Wunder tatsächlich geschehen. Ja, Lieben, ich könnte natürlich viel weiter sagen. Da ist die Brillanz im Sinne der Herrlichkeit Jesu. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien. Auch wieder hier die Einheit, nicht wahr? Gleich wie wir eins sind. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und so wie der Vater den Sohn geliebt hat vor Grundlegung der Welt, so sind auch wir geliebt vor Grundlegung der Welt, oder? Steht geschrieben, wir sind berufen vor Grundlegung der Welt. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Ey, wovon redet der Herr hier? Als er nun herausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wisst ihr, bei welcher Gelegenheit er das sagt? Als Judas rausging, um Jesus zu verraten. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, was ist dieses erhöht worden sein? Im Kreuz. Dann werde ich euch alle zu mir ziehen. Also das, was so aussieht, als würde das größte Verderben sein, ist das größte Geschenk an alle Menschen dieser Welt. Und das wollen wir begreifen. Ihr Lieben, dann können wir auch unsere Situation besser einschätzen. Auch wenn der Herr uns in Situationen hineinführt, wo es richtig drunter und drüber geht. Und das passiert. Ich habe es so oft erlebt, dass meine Rosi sagte, ey Uwe, werden wir da überhaupt lebend rauskommen? Und ihr seht, ich lebe immer noch. Ne? Ja, nicht so schlecht. Die Leuchtkraft unseres Herrn hat er uns auf uns übertragen. Und die Herrlichkeit ist für uns jetzt noch gar nicht zu fassen. als sie auf dem Verklärungsberg einmal bei Jesus durchbrach, Jesus brach ja die Herrlichkeit durch, da wähnten sich die Jünger schon im Paradies und der Petrus, der fing da an, Unsinn zu erzählen. Doch schon hier unten wirkt die Herrlichkeit, die Jesus uns gegeben hat. Die wirkt, auch in dir, auch in jedem Einzelnen von uns. Sie leuchtet aus unseren Augen hervor und strömt von unserem Leben, noch unsichtbar zwar und doch so herrlich wahrnehmbar. Herrlichkeit hat auch mit Autorität zu tun, die uns Jesus, mit Jesus verliehen ist. Der Teufel nimmt das wahr und er fürchtet sich. Und wenn wir ihm widerstehen, flieht er von uns, denn er sieht angesichts der Herrlichkeit, die auf uns ruht, dass er gegen uns überhaupt keine Chance hat. Das muss man überlegen. Wir sind dem Teufel weit überlegen. Und sein riesiges Dämonenheer, die können uns alle mal einen Buckel runterrutschen. Ja? Brauchen wir keine Angst vor haben. Wir müssen zwar sie respektieren. Groß macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Brauchen keine Angst haben. Versteht den Unterschied, ja? Manche machen sich über den Teufel lustig. Da würde ich also vorwarnen. Ja? Das zeigt nämlich, dass wir keine Ahnung haben, was für eine Majestät er ist. Aber Jesus ist die größte Majestät. Und wir sind unter seinem Schutzsiegel auch haben diese majestätische Herrlichkeit. Und in dieser Brillanz können wir wirken, weil Jesus sich für uns geopfert hat. Die Herrlichkeit geht von seinem Tode aus. Als Jesus dort am Kreuz hing, schrecklich anzusehen, schildert des Kreuzes Geschehens und des Todes, da bahnte sich diese Herrlichkeit schon an. Wir strahlen die Herrlichkeit Jesu aus, wenn wir seinem Sterben ähnlich werden, wie Paulus es ausdrückt, ich sterbe täglich. Selbst im physischen Tod also, wenn wir um seines Namens willen sterben, bricht die Herrlichkeit Jesu durch. Man kann uns gar nichts tun. Seht euch mal den Stephanus an, als ihm die Knochen zertrümmert wurden. Ja? Der kann nicht mehr auf den Füßen stehen, weil man ihm die Füße zerschlagen hat. Ne? Also zerschlagen, da ist es noch ein Stück mehr. Und sein Angesicht leuchtete wie eines Engels Angesicht. Das müssen wir uns so vorstellen. Ne? Und dann habe ich Zeugnisse gehört, wie Geschwister gepeinigt wurden und eine Schwester besonders, die unter die Kannibalen geraten ist, die sagte, diese Erfahrung, die sie dort gemacht hat, um einen habe er sie natürlich umgekommen, aber sie ist gerettet worden in letzter Minute. Aber gerade in dieser Situation, wie sie da Jesus gespürt hat, das war so gewaltig. Und dass sie die Schmerzen und all das, was damit verbunden war, gar nicht so gemerkt hat. Ja, Karfreitag war ja ein dunkler Tag. Somit der dunkelste Tag in der Historie der Menschen. Doch an diesem Tag entschied sich alles für uns. Ein Glück, dass es Karfreitag gab. Es ist der Tag ewigen Sieges, auch wenn nichts davon zu sehen war. Und diesen Charakter hat der unbeschreibliche Sieg Jesu auch heute noch. Wir müssen nicht 2000 Jahre zurückdenken, ach, wenn ich damals gelebt hätte. Freu dich, dass du heute lebst. Die Kraft ist heute die gleiche. Die Reinigungskraft des Blutes Jesu ist heute genau noch die gleiche wie damals, als sein Blut heruntertroff vom Kreuz. Diesen Charakter hat der unbeschreibliche Sieg Jesu auf alle Zeit. Nur ein Jünger Jesu kann ihn mit vom Heiligen Geist geöffneten Augen, einschließlich aller Reichtümer, die Jesus uns hinterlassen hat, erblicken. Andere können das nicht. Und darum müssen wir uns nicht wundern, dass sie allen Mögliches erzählen, da auch in den Kirchen erzählen, ja, dann wird da ja mehr Sozialgeschichte da verkündigt als das Evangelium. Die können es nicht. Die haben keinen Blick dafür. Schade. Ich möchte so gerne, dass sie den Blick geöffnet bekommen. Und dafür beten wir, dafür tun wir etwas. Ich kümmere mich auch um die Pfarrer und so. Es liegt mir so am Herzen. Ja. Weil Jesus mit seinem Opfer unsere Versöhnung mit dem Vater erwirkte, gipfelt sein Gebet in der Aussage, dass du sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Welch eine unfassbare Liebe des Vaters. Und des Sohnes wird hier durch das Kreuz Jesu offenbart. Lasst uns ihn lieben, meine Geschwister. Denn er hat uns zuerst geliebt. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass die Macht deiner Liebe und die Macht deines wunderbaren Opfers heute in unserer Mitte, auch heute Morgen hier unter uns, so wunderbar wirksam ist. Ich segne meine kostbaren Geschwister. Ich danke dir, dass du mit ihnen bist, dass du ihnen das vermittelst und das verleihst, was hier dein Wort ausgesagt hat und aussagt. Es ist ja nicht vergangen, sondern es ist immer Gegenwart. Ich danke dir und preise dich um deines kostbaren und wunderbaren Namens willen.